Guten Morgen. Die Zeitschrift PM History hat in ihrer Ausgabe Dezember 2005 einen Artikel "Tiefgekühlt warten Sie auf Ihre Auferstehung". In diesem Artikel geht es darum, dass sich reiche Amerikaner und auch Europäer nach ihrem Tod einfrieren lassen. Sie haben die Hoffnung, dass die Wissenschaft irgendwann mal so weit ist, dass sie wieder auferweckt werden können und dann nach Möglichkeit auch noch ewig hier auf der Erde weiterleben können. Bei der heutigen Textbetrachtung werden wir, was unseren Platz nach unserem Tod angeht, erstens einen wesentlich angenehmeren Ort betrachten als eine Gefriertruhe. Und zweitens eine erheblich bessere Hoffnung bekommen, als von Medizinern irgendwann vielleicht wieder ins Leben zurückgeholt zu werden. Und wir werden, denke ich, heute sehr viel zum Nachdenken haben. Bitte schlagt mit mir das 17. Kapitel des Johannesevangeliums auf. Seit dem 13. Kapitel befinden wir uns unmittelbar vor der Leidenszeit und Kreuzigung Jesu. In diesen Kapiteln spricht Jesus mit seinen Jüngern über seinen bevorstehenden Weggang. Diese Kapitel sind stark seelsorgerlich geprägt. Der Herr bereitet seine Jünger auf schwere Zeiten vor. Nicht nur, dass er sie verlassen wird, sondern er macht ihnen auch deutlich, dass die Nachfolge Jesu Konsequenzen hat, dass die Jünger mit Schwierigkeiten rechnen müssen. Aber gleichzeitig ermutigt er sie auch, denn wenngleich er sie verlässt, verheißt er das Kommen des Heiligen Geistes, der in und durch die Jünger wirken wird. Die Kapitel mit den Abschiedsreden enden im 17. Kapitel mit einem Gebet Jesu, in dem er zunächst für sich selbst und dann für seine Nachfolger betet. Wir hatten dieses Gebet bereits in 4 vorangegangenen Predigten betrachtet und seine bisherigen Gebetsanliegen lassen sich unter den Begriffen Bewahrung, Heiligung und Einheit zusammenfassen. Heute betrachten wir das 4. Anliegen und dazu lesen wir Johannes Kapitel 17, die Verse 24 bis 26. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit Gottes Wort. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass all diese kostbaren Dinge aufgeschrieben wurden, in diesem Fall, was der Herr Jesus gebetet hat. Und wenn wir das heute betrachten, bitten wir dich, dass das Auswirkungen auf unser eigenes Leben hat. Rühre du uns an, Herr, und hilf, dass wir es in unserem Leben dann auch anwenden können. Hab vielen Dank für dein kostbares Wort. Amen. Beginnen wir mit Vers 24. Dort finden wir die letzte Bitte dieses Gebets. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir werden einige Fragen stellen, um besser zu verstehen, worum geht es in diesem Gebet. Und wir fangen damit an zu fragen, für wen betet denn der Herr Jesus hier eigentlich? Und um das nochmal besser zu verstehen, müssen wir noch einmal ein paar Verse zurückgehen, nämlich Vers 20. Da hat Jesus gebetet: Ich bitte aber nicht für diese allein. Und damit meint er die damaligen Jünger, die damals zur Zeit, als er betete, bei ihm waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Der Herr Jesus betet hier in diesem Gebet für alle an ihn Glaubenden zu allen Zeiten. Geht dir da das Herz auf? Wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du an Jesus glaubst, dann betet hier Gott der Sohn zu Gott dem Vater und er hat dich als Gebetsanliegen. Ich finde das überwältigend, ich finde das so toll und darüber kann ich mich allein schon riesig freuen. Also das finde ich einfach klasse. Warum? Weil wir durch ihr Wort an Jesus glauben. Die Apostel waren damals dabei, sie waren die Zeugen Jesu, sie hatten mitbekommen, was Jesus getan hatte, sie hatten seinen Tod und seine Auferstehung, seine Worte und seine Werke mitbekommen und sie erklärten, dass er sowohl der Sohn Gottes ist als auch der Retter. Und viele Menschen, die den Aposteln damals zuhörten, die glaubten den Aposteln. Und diese Menschen sind durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen. Aber wieso kann ich sagen, auch wir sind das heute? Nun, weil wir das Wort der Apostel in der Heiligen Schrift haben. Und durch die Verkündigung der Evangelien zum Beispiel sind wir ja auch zum Glauben gekommen. Wir haben keine andere Grundlage als die Verkündigung der Apostel. Und somit, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, zählen wir zu denen, die durch das Wort der Apostel an Jesus glauben. Also Jesus betet dann auch für uns. Er nennt die Glaubenden hier in diesem Vers 24 aber noch einmal anders. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Die du mir gegeben hast, das ist ein Begriff für Leute, die an Jesus glauben. Und dieser Begriff wird immer wieder gebraucht, sowohl im Johannesevangelium als auch in diesem Gebet. Und ich habe noch gut die Predigt von Martin in Erinnerung, als er über die Verse 6 bis 10 predigte im 17. Kapitel. Da hat er das gut erklärt, dass wir als Glaubende Geschenke von Gott, dem Vater, an Gott, den Sohn sind. Und so betet Jesus hier für die Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Und das finde ich überwältigend. Also es geht hierum um Menschen, die glauben zu allen Zeiten, an allen Orten, die durch den Glauben an Jesus zu Jesus gekommen sind und die dadurch Gottes Geschenke an Jesus sind. Aber jetzt die Frage, welches Anliegen hat er denn? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien. Was ist sein Anliegen? Da, wo ich bin, sagt Jesus, sollen auch die sein, die du mir gegeben hast. Da, wo ich bin, sollen auch die Menschen sein, die an mich glauben. Ich möchte diese kostbaren Menschen, die du mir geschenkt hast, in meiner Gegenwart. Ich muss euch etwas beichten. Vor einigen Jahren habe ich zum Geburtstag ein Geschenk bekommen. Und dieses Geschenk mochte ich nicht besonders, hat mir einfach nicht gefallen. Und dann habe ich es erstmal ins Regal gestellt. Und irgendwann verschwand es vom Regal in den Schrank. Und plötzlich war es nicht mehr da. Kennt ihr das auch? Manchmal schon, ne? Man kriegt manchmal Dinge, mit denen kann man einfach nichts anfangen. Bei Jesus ist es ganz anders. Er geht ganz anders mit uns um. Jesus stellt uns nicht irgendwo in ein Regal und sagt, naja, ich habe sie halt bekommen in die hinterste Ecke. Ich kann nicht so viel mit denen anfangen. Oder in den Schrank oder gar in die Mülltonne. Jesus hat einen ganz anderen Blick für uns. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Er weiß, wie kostbar wir für ihn sind oder wir sind für ihn wertvoll. Er möchte uns bei sich haben. Ist doch eine schöne Wahrheit, oder? Wie oft haben wir einen anderen Blickwinkel, dass wir sagen, ich möchte doch bei Gott sein. Hoffentlich nimmt Gott mich an. Hoffentlich hat Gott mich lieb. Aber hier sehen wir den Blickwinkel Jesu, der deutlich macht, ich habe das große Verlangen, diesen großen Wunsch, dass die Menschen, die Gott mir gegeben hat, die Glaubenden, dass sie bei mir sind. Vater, ich will, dass die, das, wo ich bin, auch die bei mir seien. Ich sagte, es gibt einiges zum Nachdenken und ich möchte im Grunde Impulse geben, die ihr dann, wenn ihr zu Hause Ruhe findet, weiterdenken könnt. War dir bewusst, das ist der erste Impuls, wie sehr der Herr Jesus möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst? War dir je bewusst, dass der Heiland dich so sehr bei sich haben möchte? Wusstest du, dass er sich die Gemeinschaft mit dir wünscht? Und könnte diese Tatsache mir helfen, auch hier und heute, dass meine Beziehung zu dem Herrn Jesus enger wird? Bitte nehmt diese Gedanken einfach mal auf und denkt es zu Hause mal weiter. Welche Auswirkungen hat das für mein tägliches Leben, dass der Herr Jesus so ein Verlangen hat, so einen Wunsch hat, dass wir bei ihm sind? Aber das Anliegen geht noch ein bisschen weiter. Die Frage lautet dann, warum sollen wir denn bei ihm sein? Jesus beschreibt dieses Anliegen näher und er nennt dabei sowohl den Ort als auch das Ziel. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Erinnert ihr euch noch an das erste Anliegen in diesem Gebet in Kapitel 17? Das hatte ich ungefähr vor 2 Monaten hier auch als Thema. Da war das Anliegen, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also er betete damals, dass er wieder in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wird. Und da knüpft er jetzt wieder an und sagt, lieber Vater, die Menschen, die du mir gegeben hast, die möchte ich bei mir in dieser Herrlichkeit, in die ich wieder eingehen werde. Es ist der Wille des Sohnes, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und er sagt, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Und zunächst einmal dürfen wir seine Herrlichkeit sehen. Jesus betet hier kurz vor der Kreuzigung. In wenigen Stunden werden die Menschen kopfschüttelnd vor Jesus stehen. Sie werden ihn verachten, ihn verspotten, ihn schlagen und ihn töten. Was für ein Bild der Selbsterniedrigung Gottes. Aber Jesus weiß um seine wahre Stellung und er weiß, dass er wieder aufgenommen wird in die Herrlichkeit Gottes. Und seine Bitte geht nun dahin, dass seine Jünger seine Herrlichkeit wieder sehen, dass sie ihn sehen, wie er wirklich ist, nämlich als der, der er wirklich ist, Gottes Sohn, Gott, Gott in der Herrlichkeit. Aber da ist noch mehr. Und wir fragen, was kann es noch mehr geben, als bei Gott oder bei Jesus in der Herrlichkeit sein und seine Herrlichkeit sehen? Was kann es mehr geben als das? Und wir erfahren in der Schrift, in der Heiligen Schrift, dass wir ihn nicht nur sehen werden, sondern dass wir sogar an dieser Herrlichkeit teilhaben werden. Also nicht nur Zuschauer, sondern Teilhaber. Kennt ihr den Unterschied zwischen Zuschauern und Teilhabern? Ja? Wenn Argentinien heute Abend Weltmeister wird und wir alle, vielleicht alle, viele gucken wahrscheinlich zu, dann sind wir Zuschauer. Dann sagen wir, das war ein tolles Spiel und die haben gut gespielt und sie haben es auch verdient. Und naja, wir haben es halt gesehen, ne? So richtig begeistert, das wahrscheinlich niemanden, sei denn es jemand aus Argentinien hier heute. Wenn aber Deutschland Weltmeister wird, dann sind wir Weltmeister. Dann sind wir nicht nur Zuschauer, dann sind wir Teilhaber dieser Weltmeisterschaft. Zumindest fühlen wir uns. Eigentlich wären wir es nur, wenn wir einer der Spieler wären, auch wenn wir auf der Ersatzbank wären. Aber dann sind wir Teilhaber dieser Weltmeisterschaft und dann sehe ich schon die Bildzeitung morgen, wir sind Weltmeister. Das ist der Unterschied. Dann sind wir Weltmeister. Und das ist ein schwaches Beispiel dafür, für das, was uns erwarten wird. Wir sind Teilhaber der Herrlichkeit Christi. Wir bekommen Anteil an dem Sieg Jesu. Wir können sagen, wir gehören gewissermaßen zur Mannschaft Jesu. Wir sind ja sein Volk, wir sind seine Jünger, wir sind seine Nachfolger, wir sind sein Team. Und so sind wir Teilhaber seiner Herrlichkeit. Und einige Schriftstellen weisen darauf dann auch noch mal hin. Ich denke zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 2, da heißt es, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oder Paulus schreibt im Philipperbrief, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ich glaube, darüber müssen wir mehr nachdenken, dass wir Teilhaber Christi sein dürfen. Und das sollte uns so richtig begeistern. Nehmen wir mal an, Deutschland wird wirklich Weltmeister, dann ist richtig was los heute Abend. Dann springen die Leute auf den Straßen und machen Autokursus und so weiter. Aber was ist denn die Weltmeisterschaft gegenüber die Herrlichkeit, die uns erwartet in der Ewigkeit Gottes? Darüber müssen wir uns freuen, darüber müssen wir begeistert sein. Und darüber müssen wir nachdenken, weil wenn wir das im Blick haben, dass wir wissen, wir sind ja schon Teilhaber dieser Herrlichkeit, welchen Einfluss hat das denn auf mein Leben hier und heute, auf meinen Lebensstil? Kann ich dann vielleicht leichter auf Dinge verzichten? Fällt es mir dann leichter, mit den Schwierigkeiten zurechtzukommen, die ich habe, weil ich vielleicht verspottet werde, weil ich dem Herrn Jesus nachfolge oder weil ich gar verfolgt werde? Das ist ja das Thema in den Abschiedsreden. Jesus sagt, sie werden euch hassen um meines Namens willen. Aber mit dem Blick des Sieges Jesu und der bevorstehenden Herrlichkeit kann ich doch mein Leben heute ganz anders leben, als wenn es nicht der Fall ist. Und deswegen müssen wir auch diese Herrlichkeit oder wir sollten diese Herrlichkeit ruhig im Blick haben, das, was auf uns zukommt. Die nächste Frage, wie spricht denn der Vater den Sohn an? Ist euch das aufgefallen? Vater, ich will. Vater, ich will, ist das nicht eine eigenartige Ansprache? Hast du schon mal so gebetet? Ich glaube, ich wüsste nicht, dass ich schon mal so gebetet habe. Vater, ich will. Das hört sich so ein bisschen trotzig an. Manchmal die Kinder, ne? Vater, ich will das aber jetzt. Der Sohn verleiht diesem Gebet oder seinem Herzensanliegen Ausdruck. Vater, was ich dich jetzt bitte, ist mir wirklich wichtig. Dabei setzt er seinen Wunsch und Willen nicht gegen den des Vaters. Er muss ihn nicht überreden oder überstimmen, sondern er ist ja eins mit ihm. Seine Bitte bestimmt mit dem Willen des oder stimmt mit dem Willen des Vaters überein. Was der Vater will, will auch der Sohn. Da gibt es keine Diskrepanz. Und wenn Jesus hier am Ende seines Lebens so eine Bitte ausspricht, dann können wir das auch so ein Stück weit als seinen letzten Willen, als sein Testament verstehen. Vater, ich habe jetzt noch einen Willen. Du weißt, ich habe meinen Auftrag hier erfüllt. Ich werde jetzt gleich ans Kreuz gehen, ich werde sterben, ich werde auferstehen, ich werde in die Herrlichkeit kommen. Aber da habe ich noch einen letzten Willen, den möchte ich dir jetzt noch sagen. Ich möchte, dass du die Jünger, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir in der Herrlichkeit
sein werden. Das ist doch überwältigend, wie wichtig Jesus das ist, dass wir die Geschenke Gottes auch bei ihm in der Ewigkeit sind. Und dann finden wir noch einen Grund, oder begründet Jesus seine Bitte auch noch in diesem Vers. Warum geht Jesus in die Herrlichkeit? Und warum sollte Gott dieses Gebet erhören? Und warum sollten wir mit ihm in der Herrlichkeit sein? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was ist der Grund dafür, dass wir Teilhaber der Herrlichkeit Christi sein dürfen? Ist der Grund etwa, dass ich es mir verdient habe? Oder dass ich so ein tolles Glaubensleben geführt habe, dass Gott sagen muss, natürlich kommst du zu mir. Natürlich darfst du die Herrlichkeit bei Jesus verbringen. Nee, der Grund ist ein ganz anderer. Der Grund liegt in der ewigen Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Unsere Herrlichkeit ist eben nicht in uns begründet, in dem, was wir getan haben, in dem, was wir sind oder in dem, was wir nicht getan haben, sondern unsere Herrlichkeit ist begründet in dem Herrn Jesus Christus. Gott, der Vater, liebt den Sohn oder liebte den Sohn schon vor Grundlegung der Welt, also vor der Weltschöpfung. Die künftige, ewige Verherrlichung des Sohnes mit uns als Teilhabern dieser Herrlichkeit war Gottes Liebesplan für seinen Sohn bereits vor der Schöpfung. Die Liebe Gottes zu seinem Sohn begründet sowohl seine Verherrlichung als auch unsere Teilhabe an dieser Herrlichkeit. Und damit endet Vers 24 und auch dieses Gebetsanliegen. Wir kommen nun zu den Versen 25 und 26 und mit den folgenden Sätzen beendet der Herr Jesus dieses wunderbare Gebet. Er beschreibt hier den Zweck seines Kommens und begründet zugleich, warum sein Anliegen erhört werden wird. Wir lesen Verse 25 und 26. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus spricht hier über sein Kommen in diese Welt. Und er spricht über die Notwendigkeit, den Zweck und das Ziel dieses Kommens. Er bestätigt erneut die Erfüllung seines ihm aufgetragenen Dienstes und wie gesagt, er begründet seine Gebetsanliegen damit. Wir fangen an mit der Notwendigkeit seiner Sendung. Und da beginnt Jesus seine Begründung mit einer negativen Aussage. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Hierdurch wird sowohl die Not der Welt als auch die Notwendigkeit der Sendung Jesu deutlich. Was bedeutet nochmal Welt? Es kann viel bedeuten in der Bibel. Manchmal ist es die ganze Schöpfung. Aber der Zusammenhang macht hier deutlich, dass es sich um Menschen handelt. Manchmal handelt es sich um die Menschen, die ohne Gott leben, also im Gegensatz zu den Gläubigen. Und manchmal handelt es sich um alle Menschen. Und aus dem Zusammenhang wird hier deutlich, dass es hier um alle Menschen geht. Jesus beschreibt hier die Misere der ganzen Menschheit. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Was ist mit Kennen oder Erkennen gemeint? Wer von euch kennt Stefan Schwenk? Kennt keiner Stefan Schwenk? Ja, gut aufgepasst war der Namen. Also für die, die nicht wissen, wer Stefan Schwenk ist der Bürgermeister von Hünfeld. Den solltet ihr doch kennen, oder? Hast du ihn schon mal gesehen? Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Was ist er so für ein Mensch? Ist er nett? Wie ist sein Charakter? Ist er verheiratet? Wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Und vielleicht hast du gesagt, ja, natürlich weiß ich, wer Stefan Schwenk ist, ist unser Bürgermeister. Aber wenn ich jetzt noch mehr Fragen stellen würde, würden wir merken, in Wirklichkeit kennen wir ihn gar nicht. Wir wissen nur, dass er der Bürgermeister ist, aber kennen tun wir ihn nicht. Und so können wir das auch verstehen, wenn Jesus hier sagt, die Welt kennt Gott nicht. Sie haben vielleicht eine gewisse Ahnung von Gott. Sie kennen vielleicht auch einen Namen von Gott aus dem Alten Testament. Aber in Wirklichkeit haben sie ein Grundproblem, dass sie Gott in Wirklichkeit nicht kennen. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Sie haben keinen Zugang zu Gott. Und wir verstehen die Aussage noch besser, wenn wir den Satz weiterlesen. Gerechter Vater, die Welt erkenne dich nicht. Ich aber erkenne dich. Und in dieser schlichten Aussage beschreibt der Herr Jesus seine Einzigartigkeit. Da ist die ganze Menschheit auf der einen Seite, alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten, sie kennen Gott nicht. Und da ist ein Einziger, der von sich sagen kann, ich aber kenne dich. Jesus hat eine einzigartige Beziehung zum Vater und er ist derjenige, der sagen kann, ich kenne dich. Und gerade dieses Aber beschreibt hier diesen extremen Gegensatz. Die Welt nicht, aber ich kenne dich. Die einzigartige Gottesbeziehung macht seine Sendung notwendig. Ich kenne meine Frau ja schon ewig. Naja, man sagt es so, ne? Den kenne ich doch schon ewig. Ihr werdet es nicht glauben, aber meine Frau und ich sind heute 10.349 Tage verheiratet. Und in dieser Zeit habe ich sie schon ganz gut kennengelernt. Also am Anfang, muss ich zugeben, kannte ich sie so ziemlich überhaupt nicht. Aber nach 10.349 Tagen habe ich sie schon etwas mehr kennengelernt. Jesus kennt Gott nicht, weil er ihn irgendwann mal kennengelernt hatte. Der Herr Jesus kannte Gott nicht erst seit seiner Geburt oder seit der Erschaffung der Welt. Nein, Gott, der Vater und der Sohn hatten Gemeinschaft miteinander von Ewigkeit her. Und wenn sich zwei Personen ewig kennen, wirklich ewig kennen, dann kennen sie sich wirklich sehr gut. Aber da ist noch mehr. Die Kenntnis gründet sich nicht nur auf die Dauer der Gemeinschaft, die der Sohn mit dem Vater hat, sondern sie gründet sich auf die Wesensgleichheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus ist von Ewigkeit Gott, wesensgleich mit dem Vater. Jesus und der Vater denken gleich. Sie haben die gleichen Ziele. Sie haben die gleichen Gefühle, sie haben die gleiche Einstellung, die gleiche Ansichten über Errettung von Menschen und so weiter. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und damit meint er, wir sind eins. Nicht eine Person, zwei Personen, aber wir sind absolut gleich in unserem Wesen. Seht ihr den Unterschied zwischen der Welt und dem Herrn Jesus? Man kann sagen, Jesus gegen den Rest der Welt. Als zweites betrachten wir den Zweck seiner Sendung. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Und damit wird die Frage beantwortet, was tut der eine, der Gott kennt, damit die vielen, die Gott nicht kennen, ihn kennenlernen? Und was tut der, den die vielen nicht kennen, damit sie ihn durch den kennen, der ihn kennt? Komplizierter Satz. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. Die Frage ist, wie können Menschen Gott kennenlernen? Wie kann die Welt Gott erkennen? Und Jesus macht deutlich, Erkenntnis Gottes und Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich durch die Sendung des Sohnes durch den Vater. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium besteht darin, dass Gott gehandelt hat, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Gott aktiv wurde, dass Gott den Mangel und die Not der Menschen gesehen hat und selbst eingegriffen hat. Gott hat gehandelt. Und das Handeln besteht darin, dass Gott, der Vater, Gott den Sohn zu den Menschen schickt. Das Handeln besteht darin, dass der, den sie nicht kennen, den sendet, damit die, die ihn nicht kennen, ihn kennenlernen. Wieder schwierig. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Ihr habt es verstanden. Das Ziel Jesu ist, uns zum Vater zu bringen. Sagte er nicht in seinen Abschiedsreden, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann kommt dieser eine Vers, den wir doch alle kennen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg zum Vater, ich bin der Mittler, sagt Jesus. Darum bin ich doch in die Welt gekommen. Und dann sagt er, und diese Jünger, diese Menschen, die du mir gegeben hast, die erkennen, dass du mich in die Welt gesandt hast. Also wir hatten zwei Gruppen von Menschen, alle kennen Gott nicht. Und dann der eine, der Gott kennt. Und dann gibt es plötzlich eine dritte Gruppe, das sind Menschen, die haben erkannt und diese erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt wurde. Und wir könnten Glauben auch so beschreiben. Glauben, oder wenn wir Glauben definieren wollen, dann heißt das nicht, ach, ich glaube an irgendeinen Gott, sondern Glaube bedeutet, dass Jesus von Gott, dem Vater, gesandt wurde. Glaube bedeutet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er von Gott gesandt wurde als unser Mittler. Das drückt das alles aus. Und letztendlich, das ganze Johannesevangelium, wir nehmen das ja schon viele Monate durch, darum geht es im Johannesevangelium, dass die Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist, wer der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, den Gott gesandt hat. Und wenn wir jetzt durch das Johannesevangelium gehen würden, dann würden wir an ganz vielen Stellen sehen, um dieses Ringen, da kommt der Sohn Gottes, er offenbart sich den Menschen und dann ist die Frage, wie reagieren die Menschen darauf? Nehmen sie ihn an oder lehnen sie ihn ab? Und gleich in den ersten Versen lesen wir, dass sie ihn gar nicht so freudig aufgenommen haben, wie man das eigentlich denken müsste. Da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und es geht immer wieder um dieses Thema. Wie reagieren die Menschen auf Jesus? Er offenbart sich ihnen, er beweist ihnen, ich bin der Sohn Gottes. Und sie sagen, interessiert uns nicht. Wollen wir nicht. Seht, und genau deswegen hat Johannes dieses Evangelium geschrieben, damit seine Leser wissen können, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und wir sehen, der Weg zu Gott führt nur über Jesus. Um Gott zu kennen, müssen wir den erkennen und annehmen, den Gott gesandt hat. Ohne den von Gott gesandten Mittler zu kennen, gibt es keine Kenntnis Gottes und keine Gemeinschaft mit ihm. Im Vers 3 dieses Gebet sagte Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Was war aber die Aufgabe oder die mit der Sendung verbundene Aufgabe oder der mit der Sendung verbundene Auftrag? Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündet. Jesus hatte die Aufgabe, Menschen zu Gott zu bringen. Er erklärte ihnen, wer Gott ist. Er erklärte ihnen, wie Gott ist. Ja, selbst in dem Herrn Jesus konnten die Menschen Gott erkennen. Kolosserbrief heißt es, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und Jesus erklärte nicht nur, wer Gott ist, sondern er erklärte auch, wie sie zu Gott kommen können. Ja, er selbst war der Weg. Der Weg wurde aber erst dann eröffnet, nachdem der Sohn Gottes die Sühnung für unsere Sünden erwirkt hatte. Es geht darum, den Namen oder deinen Namen, den Namen Gottes zu verkündigen. Gott hatte sich ja von Anfang an offenbart. Wir sehen, dass wenn wir die Bibel öffnen, im Laufe der Heilsgeschichte offenbart sich Gott immer mehr in seinen Werken, in der Heilsgeschichte, aber auch in seinem Charakter, in seinem Wesen, durch seinen Namen. Und gerade die Namen bedeuten ja auch oder beschreiben auch Gottes Charakter, Gottes Wesensart. Im Alten Testament offenbarte sich Gott nach und nach. Da finden wir die Namen zum Beispiel El oder Elohim, was wir mit Gott übersetzen. Und das wurde dann mit den Wesensmerkmalen Gottes in Verbindung gesetzt, zum Beispiel El Elyon, der höchste Gott, El Olam, der ewige Gott. Oder Gott offenbarte sich auch als Jahwe, übersetzt mit Herr. Und dann auch in Verbindung mit Attributen Jahwe Shalom, der Herr des Friedens, oder Jahwe Zebaot, der Herr der Heere oder der Herr der Heerscharen, wir haben das schon gehört. Aber durch das Kommen des Herrn Jesus Christus bekommt auch die Offenbarung Gottes ja ihren Höhepunkt. Durch den Herrn lernen wir Gott noch viel besser kennen. Wir dürfen Gott als den Vater unseres Herrn Jesus Christus kennenlernen, denn das ist ja, was uns immer wieder deutlich wird im Johannesevangelium. Er ist der Sohn Gottes und Gott ist sein Vater. Durch Jesus dürfen wir auch Gott mit Vater ansprechen. Vorsichtige Hinweise auf die Vaterschaft Gottes gab es schon im Alten Testament, aber es wurde nie richtig deutlich. Erst als Jesus kam, wurde deutlich, dass er der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Und durch den Glauben an ihn, an Jesus, dürfen wir auch zu Gott Vater sagen. Gleichzeitig betont Jesus aber auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, indem er ihn, wie auch hier in diesem Gebet, gerechter Vater und heiliger Vater nennt. Aber auch durch das Werk Jesu wurde Gott noch besser verkündigt, noch deutlicher verkündigt. Zum Beispiel durch den Tod Jesu am Kreuz. Wie sehr wird hier die Heiligkeit Gottes deutlich? Die Heiligkeit Gottes im Zorn gegen die Sünde. Wie sehr wird hier gleichzeitig die Barmherzigkeit Gottes deutlich? Nämlich, indem er seinen Sohn als stellvertretendes Opfer für den Sünder opfert, sterben lässt. Wie sehr wird hier die Gerechtigkeit Gottes deutlich? Nämlich, dass er den Sünder gerecht spricht, weil der Herr Jesus bereits die Sünde sühnte. Christus hat den Namen des Vaters verkündigt und er wird ihn verkündigen, zum damaligen Zeitpunkt, als er dieses Gebet betete. Er tat dies allein durch sein Kommen, er tat dies während seines Dienstes, er wird es tun in den wenigen Stunden bis zu seiner Kreuzigung, er wird es tun bei der Kreuzigung, er wird es tun nach seiner Auferstehung und er wird es auch tun durch die Sendung des Geistes, der die Jünger an alles erinnern wird. Das war der Zweck der Sendung. Kommen wir zum letzten Punkt, das Ziel der Sendung. Warum wurde der Sohn vom Vater gesandt? Natürlich, damit er den Vater verkündigt. Warum verkündigte Christus den Namen des Vaters? Warum will er den Namen des Vaters verkündigen? Das Ziel wird uns hier in Vers 26 genannt. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das Ziel des Kommens Jesu war die Anwendung der Liebe Gottes in den Herzen der Gläubigen sowie die Gegenwart Christi in den Herzen der Gläubigen. Die Liebe des Vaters in uns. Warum sandte Gott seinen Sohn in diese Welt? Was war die Motivation? Was war der Grund dieser Sendung? Warum verkündigte Jesus den Vater? Na klar, damit wir zum Glauben an ihn kommen, damit wir gerettet werden. Aber da ist noch mehr. Und Jesus sagt es hier, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Ich denke, darüber müssen wir auch wieder mal nachdenken. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie sehr Gott, der Vater, Gott den Sohn liebt? Also ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie sehr Gott der Vater mich liebt. Aber darüber nachzudenken, wie sehr Gott der Vater den Sohn liebt, darauf bin ich erst so richtig in diesen Text gekommen. Und ich denke, darüber müssen wir nachdenken. Wie sehr liebt Gott der Vater den Sohn? Denn der Sohn sagt, die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen. Das ist das Ziel. Schaut, Gott ist immer Liebe, er ist unveränderlich. Aber der Herr Jesus Christus musste kommen, er musste deine und meine Schuld sühnen, damit die Liebe des Vaters zu uns kommen kann. Wir sind nicht nur Teilhaber der Herrlichkeit Christi, sondern wir werden auch in diese Liebesbeziehung Gottes mit hineingenommen. Die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, soll in unserem Leben, in unserem Herzen Platz haben. Das ist das Ziel Jesu und warum Jesus gekommen ist. Und wenn wir das dann auf uns anwenden, wenn wir fragen, warum sandte Gott seinen Sohn? Warum verkündigte er den Namen des Vaters? Warum starb der Sohn am Kreuz? Warum betete er um unsere Gegenwart in seiner Herrlichkeit? Dann ist die Antwort darauf, damit die Liebe Gottes, mit der Gott den Sohn liebt, in uns, in den Gläubigen sei. Und dann können wir uns überlegen, welche Auswirkungen hat es für unser Leben? Was ist denn, wenn die Liebe Gottes in mir ist? Ich musste eben dran denken, als Silvia dieses Gebetsanliegen sagte, oder dass sie sagte, wir treffen uns am Dienstag zum Gebet für die Verlorenen. Das ist doch eine Auswirkung der Liebe Gottes in unseren Herzen, dass wir sagen, ja schön, wir werden geliebt, aber wir behalten es nicht für uns. Wir wollen doch auch, dass die anderen Menschen diese Liebe Gottes erfahren. Und ein Ausdruck, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen angekommen ist, ist natürlich, dass wir uns geliebt fühlen und geliebt wissen. Aber dabei soll es doch nicht stehen bleiben, sondern diese Liebe muss ich doch auch irgendwie zu den anderen Menschen hervorgraben. Zum Beispiel, indem wir für sie beten, indem wir den Vater bitten, Vater, wir möchten dich bitten, dass diese auch gerettet werden, dass sie auch den Herrn Jesus erkennen. Oder dass wir überlegen, wie wir den Menschen das Evangelium bringen können. Seht ihr, wir müssen so viel darüber nachdenken, weil da steckt so viel drin. Wir lesen das so schnell und sagen, ach wie schön. Aber durchdenken und dann ins Leben umzusetzen, das ist einfach viel Arbeit letztendlich. Und da ist noch ein zweiter Grund, warum Jesus kam und den Vater verkündigte, warum er starb für unsere Schuld. Einmal, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also der andere Grund ist, damit ich in ihnen sei, Christus in uns. Und wenn wir uns so die Heilsgeschichte Gottes anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass Gott zu den Menschen wollte, dass er bei den Menschen wohnen wollte. Er suchte die Gemeinschaft mit den Menschen im Garten Eden. Er suchte die Gemeinschaft mit den Israeliten bei der Wüstenwanderung. Nachdem der Tempel gebaut wurde, kam die Herrlichkeit Gottes und wohnte in Jerusalem. Und auch das Kommen Jesu war ein Wohnen bei den Menschen. Aber nach seiner Kreuzigung Und nach dem Kommen des Heiligen Geistes kommt es zu einer Neuerung. Gott wohnt nicht nur bei den Menschen, sondern in den Gläubigen. Jeder, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, nimmt den Herrn Jesus Christus in sein Leben auf. Durch das Kommen des Heiligen Geistes in unser Leben wohnt Christus in uns. Und Jesus sagt auch in seiner Abschiedsrede im Kapitel 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und Paulus betet oder berichtet den Ephesern über sein Gebetsleben und dass er immer wieder darum betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus kam zuerst, um bei den Jüngern zu sein. Christus kam erneut, um in den Jüngern zu sein, um in uns zu sein. Und auch hier wieder eine Anwendung zum Nachdenken. Bin ich mir dieser Tatsache von Christus in uns bewusst? Weiß ich, weißt du, dass Christus nicht nur bei dir ist, sondern in dir ist? Jeden Tag, jede Nacht, bei Regen und bei Sonnenschein, ob Deutschland Weltmeister wird oder nicht. Christus ist in uns. Denke darüber nach, welche Auswirkungen das für mein Leben hat, für meinen Lebensstil hat, für verschiedene Verhaltensweisen. Nicht nur dabei, sondern wirklich in uns. Das ist eine so tiefe Wahrheit, da müssten wir noch einmal das extra ausführen. Aber Christus ist in uns. Und das ist ein großer Trost, gerade auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir wegen unserem Glauben Nachteile haben. Christus ist da, wir sind nicht allein. Ich hatte heute mit einem kurzen Bericht begonnen, dass es Menschen gibt, die sich nach ihrem Tod einfrieren lassen, in der Hoffnung, irgendwann könnte die Medizin soweit sein, diese wieder aufzuwecken. Im ersten Teil hatten wir das Anliegen Jesu betrachtet, wenn wir so sagen wollen, seinen letzten Willen, nämlich, dass Christus uns bei sich in der Herrlichkeit haben möchte, dass er uns als Teilhaber seiner Herrlichkeit eingesetzt hat. Dies ist eine weit bessere Alternative, als tiefgekühlt auf eine Auferstehung zu warten oder Wiederbelebung. Im zweiten Teil haben wir den Zweck des Kommens Christi betrachtet. Wir haben gesehen, dass Christi Kommen nötig war, damit wir Menschen Gott, den Vater, kennen können, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und wir haben gesehen, durch sein Kommen ist die Liebe Gottes in unserem Herzen angekommen und wir dürfen auch Teilhaber, ja, der Gegenwart Christi in unserem Leben sein, Christus in uns. Jesu Kommen, Tod und Auferstehung ist zugleich die Voraussetzung, dass dieses Gebetsanliegen, dass wir Teilhaber seiner Herrlichkeit sein dürfen, Realität wird. Wäre Christus nicht gekommen, wäre er nicht gestorben, wäre er nicht auferstanden, könnten wir nicht bei ihm in der Herrlichkeit sein. Christus hat alles getan. Christus hat alles getan, dass damit jeder, der an ihn glaubt, Teilhaber seiner Herrlichkeit ist bzw. sein wird. Und zugleich ist aber auch die Tatsache, dass Christus in uns wohnt, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, dass Christus in uns ist, Garantie und Bürgschaft für die Teilhabe an seiner ewigen Herrlichkeit. Paulus nennt das Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit in Kolosser 1, Vers 27. Weil Christus heute in unserem Herzen lebt, dürfen wir wissen, dass wir die Ewigkeit auch bei ihm verbringen können. Mir wurden in der Vorbereitung zwei Dinge wirklich wichtig. Einmal diese Erkenntnis, wie sehr Gott die Gemeinschaft mit uns sucht. Hier und heute, indem er in uns wohnt, indem er in uns lebt, mit uns lebt und der Ewigkeit, dass er uns immer bei sich haben möchte. Und das Zweite, zu sehen, dass all dies nicht von mir abhängt, sondern von dem, was Gott getan hat. Er wurde von Gott gesandt, er hat alles vollbracht und das kann mich still, demütig und dankbar werden lassen. Die diesjährige Jahreslosung heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und das sollten wir uns in unsere Herzen schreiben. Gott nahe zu sein, hier und heute und in Ewigkeit. Das ist, was wirklich zählt. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater und Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses wunderbare Gebet, das der Herr Jesus für uns gebetet hat. Und danke, dass er laut gebetet hat, sodass wir das alles hören oder dass es aufgeschrieben wurde und dass wir heute darüber nachdenken dürfen. Und dass wir darin erkennen dürfen, wie sehr du die Gemeinschaft mit uns suchst. Danke, dass du in unser Leben hineingetreten bist. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass wir die Ewigkeit in der Herrlichkeit bei dir auch verbringen dürfen. Und danke, dass wir sehen dürfen, dass es nicht von dem abhängt, was wir tun, was wir können oder wissen, sondern dass es letztendlich davon abhängt, dass du aktiv geworden bist, dass du in diese Welt gekommen bist, auch mit dem Ziel, uns mit dem Vater zu versöhnen und uns zu dem Vater zu bringen. Wir wollen dir dafür die Ehre geben und wir wollen dich bitten, Vater, dass wir über diese Dinge, die wir heute Morgen nachgedacht haben, die wir angedacht haben, dass wir weiterdenken können und dass sich das in unserem Leben wirklich praktisch auswirkt. So hab vielen Dank für dein Wort, hab vielen Dank für die Gemeinschaft, die wir haben und noch haben werden und so bitten wir dich auch weiterhin jetzt um deinen Segen. Amen.